Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wieder Zeit für eine brandneue Folge des MAG-Talk. Mein Name ist Tim Erkenberg und ich freue mich sehr, euch durch unsere heutige Episode begleiten zu dürfen. In dieser Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema Schwachstellenmanagement. Ein Thema, das in der heutigen digitalen Landschaft von entscheidender Bedeutung ist. Dabei handelt es sich um einen Prozess, der darauf abzielt, potenzielle Sicherheitslücken in einem Unternehmensnetzwerk zu identifizieren, zu bewerten und anschließend Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, um die eigenen Daten zu schützen. Die NIS-2-Richtlinie klopft an die Tür vieler Unternehmen und verleiht diesem Thema noch mehr Nachdruck. Auch die Abhängigkeiten zu NIS-2 werden wir in unserer heutigen Runde etwas genauer betrachten. Vielleicht noch ganz kurz gesagt, was ist überhaupt NIS-2? Das ist die zweite Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit der EU. Da es eine EU-Richtlinie ist, muss sie von den Mitgliedsländern gesetzlich umgesetzt werden bzw. in Gesetzen verfasst werden und das bis Oktober 2024. Damit wird es dann auch für Unternehmen sehr relevant, also die Zeit läuft. Nun wollen wir aber erstmal starten. Natürlich bin ich heute wieder nicht alleine. Zu Gast habe ich meinen Kollegen Tim Dittmar. Tim ist Consultant für IT-Security bei der Fernau Magellan GmbH und spezialisiert auf das Thema Schwachstellenmanagement. Schön, dass du da bist, lieber Tim. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt auf unseren Austausch. Doch bevor wir jetzt richtig einsteigen, kannst du noch ein bisschen was von dir erzählen und was du bei der Fernau Magellan machst?
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, mein Name ist Tim Dittmar. Ich bin IT-Security-Consultant in einem unserer Professional-Service-Teams. Ich bin jetzt, glaube ich, seit 5 Jahren bei der Magellan und begleite so lange eigentlich auch den Bereich Schwachstellenmanagement und mache quasi alles, was das Thema mit inbegriffen hat. Also Schwachstellenmanagement, Risikoanalysen, solche Themen alle.
Wunderbar, dann bist du ja genau richtig für das Thema, hätte ich fast gesagt.
Könntest meinen,
ja. Genau. Ja, dann lass uns mal starten. Zu Beginn kannst du unsere Zuhörer vielleicht noch mal kurz abholen und den Begriff Schwachstellenmanagement genauer erklären. Also was steckt dahinter?
Genau, also Schwachstellenmanagement hat verschiedenste Aspekte. Also in einem ersten Schritt geht es eigentlich immer erstmal darum, Sichtbarkeit zu schaffen. Also was für Assets habe ich überhaupt? Wie sieht meine Infrastruktur aus? Und am Ende auch, wie sieht dann eben meine Angriffsoberfläche aus? Und wenn ich das dann alles weiß, kann ich in dem nächsten Schritt dann auch die Schwachstellen meiner Angriffsoberfläche identifizieren. Eine Schwachstelle begrenzt sich heutzutage dabei nicht mehr auf zum Beispiel einen fehlenden Patch in einem Windows-System, wie das vielleicht vor 10, 15 Jahren noch der Fall war, sondern moderne IT-Infrastruktur umfassen On-Premise-Data-Center, Cloud-Infrastrukturen, User überall auf der Welt vielleicht, ja. Und Schwachstellen können also auch eine Fehlerkonfiguration eines Users in AWS sein oder eine Cross-Site-Scripting-Schwachstelle in einer Website, ja. Also all das zählt zu unserer Angriffsoberfläche dazu und beim Schwachstellenmanagement geht es eben darum, diesen Teil zu erfassen. Wenn ich dann das alles weiß, dass ich kenne meine Angriffsoberfläche, ich weiß, was ich überhaupt alles so habe, ich weiß, welche Schwachstellen die habe, beginnt dann der eigentliche Teil der Arbeit, nämlich der Management-Teil in Schwachstellenmanagement. Und dann geht es eben darum, diese Findings, die ich alle gefunden habe, an meine Service Owner zu delegieren, zu priorisieren, welche Findings sind besonders relevant, welche kann man vielleicht noch gerade zurückstellen und dann eben diese auch zu beheben. Und dann geht der ganze Prozess wieder von vorne los. Also Schwachstellenmanagement ist ein Kreislauf. Wir enumerieren, identifizieren, beheben und fangen wieder von vorne an, ja, sodass man eine kontinuierliche Sicht auf sein Risiko am Ende hat. Ja,
ja, quasi kontinuierliches Verbesserungsprinzip angewendet. Genau. Auf Schwachstellen. Ja klar, es treten ja auch immer neue Schwachstellen auf.
Genau.
Das Wichtige ist, dass es ein Prozess ist und das muss man sich, glaube ich, bewusst machen, dass Schwachstellenmanagement nicht nur mit einem Tool oder mit einem Security-Scanner irgendwie abgedeckt werden kann, sondern das ist ein komplexer Prozess, der durchs ganze Unternehmen auch durchgängig und einheitlich aufgezogen werden muss und da muss auch jeder mitspielen.
Genau, es ist eben was, wo man wirklich etwas definieren muss, einen Prozess definieren muss und es ist eben auch nicht damit getan, dass man das einmal im Jahr durchführt, ja.
Welche potenziellen Bedrohungen kann man präventiv durch die Einführung des Schwachstellenmanagements minimieren oder im besten Fall vollständig abwenden? Das ist auch ein interessanter Aspekt, denke ich, an dem Thema.
Genau. Also wie gerade schon erwähnt, moderne IT-Landschaften bieten viele Angriffspunkte. Aggressoren nutzen in vielen Fällen nur eine bestehende Schwachstelle oder mehrere aus. Unternehmen müssen aber natürlich alle abdecken, weil wir wissen ja nicht, welche sie sich aussuchen. Das kann eine einfache Schwachstelle sein, sage ich mal, in einem ungepatchten Windows-System. Eternal Blue war sowas, was in den letzten Jahren viel durchgegeistert ist durch die Branche. So eine Schwachstellen kann man natürlich vorher schließen und dadurch das Potenzial einer Bedrohung minimieren. Es kann aber auch, was wir häufig sehen, User-Accounts eines ehemaligen AD-Admins sein und der nicht deaktiviert wurde. Und auch dafür ist Schwachstellenmanagement da, dass man eben auch erkennt, wo habe ich Schwächen in meinen Identitäten, solche Themen. Schwachstellenmanagement versucht eben dann präventiv diese Lücken zu schließen, bevor eine Bedrohung überhaupt entstehen kann oder aufkommen kann. Und das macht es eben auch ein bisschen undankbar vielleicht, weil man sieht nicht direkt ein Ergebnis, sondern man schließt vielleicht hunderte von Schwachstellen und sieht nie, habe ich damit überhaupt was bewirkt. Ja.
Ja, ich glaube, man muss das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen abgrenzen, weil ein Pentest ist das ja nicht unbedingt, ne?
Genau, also da ziehen wir eine relativ klare Linie. Das liegt einfach darin, was wir mit dem Ergebnis erzielen wollen. Also Pentests zielen darauf ab, die aktuelle Bedrohungslage darzustellen, im Sinne von, wir nutzen aktiv Schwachstellen aus, die wir jetzt gerade finden. Pentests stellen aber meistens keine vollumfängliche Sicht über die gesamten Perimeter, über die gesamte Infrastruktur dar, sondern immer nur eine Momentaufnahme. Schwachstellenmanagement verfolgt da einen etwas anderen Ansatz. Dabei geht es weniger darum, dass wir jetzt aktiv Lücken ausnutzen, sondern dass wir eben eine vollumfängliche Sicht haben auf das gesamte oder auf die gesamte Angriffsoberfläche und dort dann auch alle Schwachstellen enumerieren. Deswegen wird beim Schwachstellenmanagement auch häufig dann eben Zugang zu Systemen gewährt und der Pentester müsste sich den ja quasi erarbeiten. Bei Schwachstellenmanagementsystemen ist es meistens so, dass man diese Zugänge einfach gewährt, um eben dann diese Sichtbarkeit zu schaffen.
Mhm. Gibt es denn aktuell regulatorische Anforderungen für Unternehmen, die einen Schwachstellenmanagementprozess vorschreiben?
In Teilen. Das BSI empfiehlt schon seit langem regelmäßige Schwachstellen-Scans durchzuführen. Über die Frequenz, die da empfehlen, lässt sich ein bisschen streiten. Aber dann gibt es seit einigen Jahren für Kritisunternehmen Vorgaben. Also alle kritischen Infrastrukturen, die dem Wohl der breiten Gesellschaft dienen, müssen schon seit längerem Schwachstellen-Scans durchführen. Das sind unter anderem Krankenhäuser, Energieversorger, aber auch Nahrungsmittelhersteller. Wir haben da ein paar auch spannende Kunden, die Milchprodukte herstellen, die sind auch kritisches Unternehmen.
Auch spannend.
Genau.
Vermutet man nicht direkt, aber.
Genau, also es ist viele.
Sinn,
genau,
ja.
Also es sind viele dabei, die man gar nicht so auf den ersten Blick auch da so mit einordnen würde, aber die man, wenn man sich ein bisschen drüber nachdenkt, dann doch sehen würde, dass ich ohne Milch am Morgen im Kaffee dann vielleicht doch die Gesellschaft zusammenbrechen würde. Genau, und dann gibt es seit neuestem dann die neuen NIS-2-Richtlinien. Die verpflichten dann kritisches Unternehmen und dann neuerdings dann auch einen größeren Kreis, die dann zu diesem kritischen Infrastruktur dazu gehören, zu Cyber-Risikomanagement, nennen die das in den NIS-2-Richtlinien. Das bedeutet am Ende, dass man eben einen Schwachstellenmanagement-Prozess implementieren muss, der dann am Ende dazu führt, dass man das Risiko für sein Unternehmen abschätzen kann. Und NIS-2 muss laut EU-Verordnung bis zum 17.10. dann 24, also diesen Jahres, in Kraft treten. Das bedeutet, also bis dahin haben die Länder Zeit, entsprechende Gesetze auf den Weg zu bringen. Und bis dahin müssen dann eben auch viele Unternehmen jetzt neuerdings auch Schwachstellenmanagementsysteme oder dann Risikomanagementsysteme eingeführt haben.
Und ich finde auch ganz unabhängig davon, es macht ja durchaus immer Sinn, auch für jedes Unternehmen, einen Schwachstellenmanagementprozess zu etablieren.
Genau.
Weil es ein proaktiver Schutz ist.
Genau, also man kriegt natürlich niemals hundertprozentige Sicherheit, aber ein Schwachstellenmanagementsystem hilft eben dabei, Bedrohungen frühzeitig zu minimieren und zu reduzieren, einfach dadurch, dass man eben die Tür schon abgeschlossen hat, bevor einer durch die Tür durchtreten kann. Ja, also das ist natürlich für alle Unternehmen relevant. Ja.
Oder zumindest auch weiß, wo es potenziell Probleme oder was heißt Probleme, in dem Fall Schwachstellen gibt.
Ja, genau.
Ja? Und das Einfachste ist ja, ein System regelmäßig zu patchen.
Genau.
Ich denke, viele Unternehmen wissen auch gar nicht, wie der aktuelle Stand der Systeme ist. Also was heißt aktueller Stand? Patchmanagement einfach. Ja? Welche Systeme haben gegebenenfalls irgendwelche Schwachstellen, Sicherheitslücken etc.? Da fehlt die Übersicht einfach. Und genau. Visibilität ist ja auch ein wichtiger Punkt. Sichtbarkeit, der durch Schwachstellenmanagement gewährleistet werden kann. Ne?
Genau, also wir sehen es häufig in den Projekten, dass es überhaupt schon schwerfällt, vielleicht in dem ersten Schritt überhaupt zu sagen, welche Systeme habe ich überhaupt? Also bevor man überhaupt auf welche Patchstände haben meine Systeme? Also es gibt viele Kunden, die können uns gar nicht so genau sagen, wenn wir fragen, ja, wie viele Server habt ihr, wie viele Clients habt ihr im Einsatz? Da gibt es immer schon, müssen wir mal gucken, müssen wir mal aus dem einen System und in ein anderes System nochmal reinschauen. Also es fällt meistens schon schwer, überhaupt zu sagen, wie viele Systeme sind da, und in der Cloud wird es dann sowieso nochmal viel unübersichtlicher, weil dann meistens in irgendwelchen Silos gearbeitet wird, die dann x EC2-Units oder so haben. Also da fehlt es dann am Ende vollkommen an Sichtbarkeit. Ja.
Auch nochmal ein guter Punkt, definitiv. Das ist auch ein guter Übergang, denn mich interessiert auch noch, welche Herausforderungen ergeben sich bei der Einführung eines solchen Systems oder Prozesses. Das sind ja genau diese Punkte unter anderem.
Ja, also ich hatte es gerade ja schon mal anfangs erwähnt, Schwachstellenmanagement lebt davon, dass man hoffentlich, ich nenne es mal vorsichtig, 99%ige Sichtbarkeit schaffen kann. Ja, also die Hacker brauchen immer nur eine Tür. Wir müssen aber alle Türen überwachen und möglichst sicher machen. Und deswegen ist die technische Herausforderung in den Projekten meistens, dass wir eben versuchen müssen, möglichst alle Assets zu erkennen. Das heißt, wir müssen häufig mit verschiedensten Abteilungen, die Windows-Admins, die Linux-Admins, wir haben Cloud-Architekten, mit denen wir zusammenarbeiten müssen. Und all die müssen irgendwie so zusammengeführt werden, dass wir sie dann am Ende Ergebnisse in einem System bekommen. Und dann müssen, sehen wir häufig, dass dann eben auch die Belastbarkeit der Daten gewährleistet sein muss. Ja, also es hilft uns nicht, dass wir jetzt auf alle Systeme zugreifen können, aber dann uns Berechtigungen zum Beispiel auf den Systemen fehlen und wir uns dann auf Schwachstellendaten verlassen, die dann aber vielleicht fehlerhaft eingesammelt wurden oder vielleicht auch gar nicht eingesammelt werden konnten, weil da Rechte fehlen. Und da muss man eben dann immer hinterher sein, dass die Daten, auf die man sich dann verlässt und sich ja auch das Management später im Reporting oder im Monitoring verlässt, dass die dann eben auch belastbar sind. Ja, und auf der anderen Seite haben wir häufig dann organisatorische Herausforderungen zu einem Schwachstellenmanagement. Wie gesagt, gehört immer dieser Management-Teil. Da muss es einen Prozess geben, der geschaffen werden muss oder vielleicht auch schon bestehende Prozesse, die man da einarbeiten kann. Das bedeutet, dass man Schwachstellen nicht nur aufklärt und dann stehen wir vor einem riesigen Berg von Schwachstellen, sondern eben auch diese dann in Prozesse leitet, dass sie reduziert werden. Weil wir sehen es häufig, dass, also früher hat man gerne so PDF-Reports verschickt. Da bin ich kein großer Fan von. Ich kenne das selber von mir, von der Magellan. Ich kriege auch jeden Montag einen PDF-Report über unsere externen Schwachstellen. Das ist ein 960 Seiten PDF-Dokument. Da neigt man als Administrator irgendwann dazu, dass man da nicht mehr reinguckt oder nur noch oberflächlich mal drüber fliegt. Ja, und deswegen.
Und das ist gefährlich.
Genau, und das macht es dann gefährlich und macht dann das System nachher auch unnütz. Ja, also wenn ich nicht damit arbeite und auch nichts abarbeite, dann bringt mir das am Ende ja auch nichts. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, dass man klare Prozesse schafft, vielleicht auch bestehende Prozesse, wie zum Beispiel ein Ticketprozess, den es in den meisten Unternehmen ja bereits gibt, ein Ticketsystem, worüber man dann auch Arbeitsaufträge oder Change-Management-Aufträge dann einbringen kann, diese mit anbindet und es so dann auch für Administratoren einfach macht, mit den Schwachstellen zu arbeiten.
Ja, das klingt natürlich auch schon direkt so, dass man es nicht einfach so macht, ja? Mal eben.
Genau.
Das ist nicht mal eben eingeführt, das heißt, es steckt ein gewisser Aufwand dahinter. Aber welchen Aufwand muss ein Unternehmen denn tatsächlich treiben, um erstmal initial ein Schwachstellenmanagementsystem und Prozess einzuführen? Ich denke, pauschal kann man es nicht so sagen, aber vielleicht ein bisschen abgeleitet mit einem Beispiel, so ganz grob, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Hast du da was?
Genau, also es ist immer eine Entscheidung, wie man das eigentlich handeln möchte. Also es gibt das natürlich als On-Prem-Version oder eben auch Cloud-Delivered dann. Das ist dann aber am Ende, macht es im Arbeitsaufwand immer relativ wenig Unterschied, weil dieses zentrale Managementsystem ist relativ schnell aufgesetzt. Aber was dann eben aufwendig ist, ist häufig die Verteilung von Sensoren. Ja, also man muss ja dann im Netzwerk überall verschiedene Sensoren platzieren. Wir haben es häufig, dass wir dann auch Agenten auf Endgeräten ausrollen, also Laptops, Handys. Darauf wird dann eine Agentensoftware installiert, die den Schwachstellenscan durchführt. Anbindung an Cloud APIs, solche Themen. Und das ist natürlich ein enormer Aufwand, den man dann einmal initial leisten muss, aber auch immer wieder warten muss. Ja, also Zugangsdaten typischerweise laufen irgendwann ab, die müssen erneuert werden. Und solche Themen muss man dann eben mit bedenken, wenn man so einen Prozess startet. Ja, und das ist dann nur die technische Implementation. Ich sage, nenn's mal die Datenbeschaffung. Die Datenverarbeitung muss dann ja wiederum, wie ich gerade schon mal erwähnt habe, in Prozessen stattfinden. Die müssen dann eben geschaffen werden oder designt werden, dokumentiert werden. Aber das ist, ich sag mal, eher ein einmaliger Aufwand. Ja. Die technischen Themen kann man sich häufig dann auch durch Managed Service abnehmen lassen. Also auch die Magellan bietet sowas ja an. Da übergibt man diese ganzen Wartungsarbeiten und auch Architekturthemen eben dann an einen Dienstleister, der das dann für einen übernimmt. Und diese ganze Prozessoptimierung kann man dann häufig mit den Dienstleistern dann auch zusammen machen.
Und das ist ein wichtiger Punkt, weil ich denke, viele Unternehmen haben gar nicht die Möglichkeit, das vollumfänglich selbst zu betreiben, weil der Prozess ist aufwendig, ja, einmal aus den technischen Aspekten und auch von organisatorischen her. Und selbst wenn nur ein Teil ausgelagert wird, der technische Betrieb, ist das ja schon eine große Hilfe, ja.
Definitiv, genau. Ressourcen sind knapp überall, ja.
Genau.
Also man hört es an allen Ecken im Markt und da ist eben so ein Thema Schwachstellenmanagement immer etwas, was man dann noch nebenbei mitmanagen muss. Und da ist es natürlich einfacher, sowas auszulagern.
Hast du für uns ein interessantes Beispiel aus der Praxis?
Genau, also grundsätzlich jein. Wir hören tatsächlich relativ wenig positives Feedback, wo es mal hieß, ja, wir haben diese Schwachstelle gefixt und deswegen haben wir einen Angriff verhindert oder eine Bedrohung verhindert. Das liegt aber einfach auch in der Sache, ja. Also Schwachstellenmanagement, Prävention, wie gesagt, ist relativ undankbar im Ergebnis. Wenn ich eine Ideallösung oder eine Endpoint Protection habe oder so, die meldet dann rot, ich hier Angriff verhindert, dann kann ich am Ende des Jahres sagen, ich habe 10.000 Angriffe verhindert. So ist es im Schwachstellenmanagement leider nicht. Da ist es eher, dass man sich über jede behobene Schwachstelle freut und sich denkt, damit habe ich einen Angriff verhindert. Wir haben aber zum Teil Kunden, die sehr interessante Systeme auch gebaut haben mit ihrem Schwachstellenmanagement. Wir haben für einen sehr großen Kunden mit vielen Tausenden von Assets ein Scoring-System zum Beispiel gebaut. Da ist so ein bisschen am deutschen Aktienindex orientiert. Da gibt es eine einzige Zahl. Das heißt, wir verarbeiten all die Daten, all die Scorings, die da auch mit drin sind, zu einer großen Zahl, die am Ende rauskommt. Und die läuft bei denen dann morgens beim CISO auf dem Desktop auf und ab. Und er kann morgens sagen, wenn die Zahl schon 500 Points höher gestiegen ist, kann er direkt mal fragen gehen, was schiefgelaufen ist. Das ist meistens, wenn Windows neue Patches rausbringt, dann schießt die Zahl erstmal nach oben. Und so kann man eben auch Schwachstellenmanagement ein bisschen, ich möchte es jetzt nicht spielerisch nennen, aber so ein bisschen, also es ist ein sehr emotionales Thema und wenn man die Leute damit ein bisschen bei Laune halten kann, wenn sie eben auch mit Scoring-System arbeiten können oder wenn es nur darum geht, dass man mal aufs System aufschauen kann, seine eigenen Systeme verwalten kann. Wir sehen eben häufig im Markt oder auch in Projekten, dass wir immer als die Arbeitsmacher daherkommen. Ja, also Schwachstellenmanagement bringt eigentlich nie Entlastung, sondern immer mehr Arbeit für Administratoren, die ja häufig sowieso schon viel ausgelastet sind und deswegen versuchen wir mit den Schwachstellenprozessen möglichst immer so automatisiert wie möglich zu arbeiten und dann eben auch emotional ein bisschen Spaß oder Freude mit daran zu vermitteln, weil auch ein Admin hat ja vielleicht ein gutes Gefühl, wenn er weiß, ich habe jetzt mein System sicher gemacht, habe alle Schwachstellen gepatcht und kann dann vielleicht auch ein bisschen beruhigter schlafen.
Ein sichtbares und greifbares Ergebnis ist immer wichtig, gerade um es auch präsentieren zu können.
Sicherlich, genau.
Ja. Und man braucht ja auch eigentlich einen Punkt, den man vergleichen kann. Das heißt, wo stehen wir heute? Und dass man sehen kann, wenn 3 Monate um sind, was hat sich getan in dem Zeitraum? Sind wir besser geworden? Sind wir schlechter geworden? Ich meine, natürlich ist das immer ganz, ganz unterschiedlich, wie viele neue Schwachstellen vielleicht auftreten oder gefunden werden. Aber man kann ja potenziell schon gerade durch so ein Scoring sehen, hat man was getan, hat sich was verbessert oder ist es vielleicht schlechter geworden und bleibt alles liegen.
Ja. Genau, und auch dafür gibt es Kalkulatoren, ja, also auch bereinigte Statistiken dann. Die neueren oder die meisten Schwachstellenmanagementsysteme tracken auch zum Beispiel SLAs, also wie schnell reagieren wir auf kritische Schwachstellen. Das ist ja, sind alles dann eher so Management-Themen.
Aber ein sehr wichtiger Punkt.
Genau, also es ist definitiv. Also das Monitoring und Reporting dieser Schwachstellen ist dann am Ende auch das, was auch in NIST betrachtet wird. Ja, also da geht es ja dann nicht darum, dass man einzelne Schwachstellen findet, sondern ein Gesamtrisiko betrachtet und dann das versucht, über Zeit zu reduzieren. Und es ist meistens auch so, dass es immer bei den initialen Scans oder den initialen Aufbau immer erstmal ein Schock ist, wie viele es dann sind. Und dann geht es eben darum, diesen Berg, den man dann vor sich da hat, langsam und über Zeit zu reduzieren. Ja. Was wir vielleicht sonst noch so auch aus dem Kundenraum haben, ist, dass wir häufig in Projekten auch sehen, dass die Metadaten, die wir in Schwachstellen-Scans sammeln, super interessant für Kunden sind. Also es geht dann eben nicht mehr nur darum, einzelne Schwachstellen auf Systemen zu finden, sondern auch sowas wie installierte Software zu enumerieren, welche User sind angemeldet gewesen auf den Systemen. Und diese Daten führen wir dann auch häufiger mal in zum Beispiel CMDBs oder Datenbanken zurück, sodass man Kunden eben beantworten können, wenn man die Frage bekommt, wie viel Google Chrome-Installationen gibt es denn überhaupt im Unternehmen. Das lässt sich mit Schwachstellendaten eben relativ einfach belegen, weil es einfach Daten sind, die in den Scans mit anfallen. Oder man eben auch sowas an SIEM-Systeme mit übergeben kann, so welche User sind wo angemeldet gewesen. Und da gibt es eben dann verschiedene andere Use Cases auch noch, die wir neben dem eigentlichen Schwachstellenmanagement noch mit bedienen können mit den Daten.
Ja, sehr wichtiger Punkt. Schnittstellen zu anderen Systemen und das Weiterverarbeiten von diesen gesammelten und relevanten Informationen. Hast du irgendwie abschließend noch eine Empfehlung, wie Unternehmen das Thema priorisieren und angehen sollten?
Genau, also ich habe häufig das Gefühl, dass Unternehmen sich so ein bisschen davor sträuben, weil eben auch doch sehr viel Arbeit anfällt damit. Aber ich sage mal, man muss immer nicht direkt mit 99% beginnen. Ne? Also wir haben viele Kunden, die dann erstmal starten, erstmal ihre Serverlandschaft damit nehmen und dann vielleicht irgendwann ihre Clients dazu nehmen und dann ihre Cloud-Infrastruktur. Das heißt, immer kleinere Schritte machen, divide and conquer, ne? Dass man eben mal anfängt, mal guckt, wie weit kommen wir, mal ersten Prozess designt. Auch das ist immer so ein wachsendes Thema. Ja, also wie designe ich jetzt, wie designe ich den Prozess, um ein funktionierendes Schwachstellenmanagement einzuführen und dass man da eben mit einfach mal anfängt, vielleicht auch mit einer kleineren Zahl an Assets und sich dann eben daran arbeitet, weil es ist sonst immer ein Riesenberg, den man sonst, wie gesagt, da vor sich her schiebt.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Tim. Das waren interessante Infos und ein sehr, sehr guter Einblick in das komplexe Thema Schwachstellenmanagement. Das war es auch heute schon mit der Folge. Nochmal vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
Gerne. Ja, danke, dass
du hier gewesen bist, dir die Zeit genommen hast. Und dann hoffe ich doch, dass wir uns auch nochmal zum anderen Thema vielleicht wiedersehen.
Gerne.
Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall alles erdenklich Gute und bis bald. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mehr Infos über Schwachstellenmanagement und NIS 2 erhalten möchtet, dann meldet euch gerne bei uns. Zusätzlich findet ihr weitere Informationen in unseren Shownotes. Dort haben wir euch unseren Blog mit vielen interessanten Artikeln rund um das Thema Cybersecurity verlinkt und auch einen Link zu einer Informationsseite speziell zum Thema NIS 2. Alle anderen Fragen, die ihr eventuell zu Inhalten aus dem Blog oder zu NIS 2 habt, wie gesagt, könnt ihr euch gerne jederzeit per E-Mail oder telefonisch bei uns melden. Auch in der nächsten Folge wird uns NIS 2 begleiten und wir betrachten die Herausforderungen im OT, Operation Technology Umfeld, kombiniert mit NIS 2. Es bleibt spannend, also seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, alles Gute, euer Tim.